So, liebe History-Gemeinde, es wird schon mal Zeit, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Jetzt zum 10-Jährigen von Eine Stunde History. Haben wir ja was vor mit euch, haben wir gesagt. Anfang Mai geht's los. Und zwar wird das Ganze Eine Stunde History jetzt mal der Reihe nach heißen. Wir gehen auf einen ziemlich langen und ziemlich irrwitzigen Trip mit euch durch die ganze Menschheitsgeschichte. Wir fangen bei Höhlenmalereien an und enden in der Zukunft im Jahr 2028. Wir freuen uns schon sehr drauf und freuen uns auch aber auf die nächsten Ausgaben Eine Stunde History, so wie ihr es von uns gewohnt seid.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Und jetzt denkt ihr bitte alle einmal an eure Schultüte. An euren ersten Schultag. Ich finde es ja irgendwie wirklich bemerkenswert, ne? Wir sind alle ja so höchst individuelle, einzigartige Schneeflöckchen, jeder Lebensentwurf verschieden, ob jetzt Stadt oder Land, Meister machen oder Master studieren, lieber malen oder lieber bauen, lieber Handball oder Fußball, egal. Eine Sache haben wir aber alle gemeinsam, mit Ausnahmen wirklich im Promillebereich. Wir alle hatten einen ersten Schultag. Die Einschulungsrate in Deutschland liegt bei 100% sogar, ist ein statistischer Kniff, etwas drüber, bisschen verwirrend, aber ist so, aber es zeigt, alle gehen in die Schule. Eine der wenigen völlig unhinterfragten Selbstverständlichkeiten in all unseren Lebensläufen, zumindest hier in der Bundesrepublik. Nur, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wann das eigentlich alles angefangen hat mit Schule? Ja, und da kommen wir ins Spiel.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfen.
Und das ist ein wirklich schöner Zufall, Matthias, grüß dich.
Ja.
Dass diese Schule, die wir uns heute anschauen wollen, in Nürnberg steht.
Mhm.
Und dass wir ausgerechnet genau dahin in ein paar Wochen schon zu Besuch kommen.
Und wir freuen uns schon wie Bolle.
Absolut.
Auch wenn ich keine besonders gute Schulkarriere hingelegt habe. Aber immerhin, wir kommen nach Nürnberg und dort könnt ihr uns live auf der Bühne erleben. Wir reden über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776.
Mhm.
Wir tun das in der Nürnberger Meistersingerhalle und Tickets könnt ihr besorgen unter ardsoundsfestival.de.
Da ist es nämlich. Das ARD Sounds Festival ist dieses Jahr in Nürnberg. Am 7. Mai, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns da. Und in Nürnberg steht auch bis heute das Melanchthon-Gymnasium. Und das kann von sich behaupten, das älteste Gymnasium Deutschlands zu sein, in einer, Matthias, sehr geschichtsträchtigen Stadt Deutschlands.
Das kann man wohl laut und deutlich sagen. In der Zeit bis zum immerwährenden Reichstag von 1663, also der dauerhaften Versammlung der Reichsstände,
mhm,
die bis 1803 immer in Regensburg zusammenkam, bis zum Jahr 1803, also fanden Hof- und Reichstage 41 Mal in Nürnberg statt.
Mhm.
Nur Frankfurt am Main kann das mit 43 Versammlungen toppen. Insofern wird klar, dass Nürnberg eine bedeutende Stadt im Heiligen Römischen Reich des Mittelalters war und daran erinnern auch heute noch zahlreiche Gebäude, deren Äußeres auf eine lange Vergangenheit schließen lässt. Und dazu gehört eben auch das Melanchthon-Gymnasium, das in einem entsprechend historisch anmutenden Gebäude untergebracht ist. Eine beeindruckende Statue von Philipp Melanchthon vor der Tür der damaligen Bildungsstätte, dem Ägidienkloster, erinnert an diesen Mann.
Jetzt haben wir uns in den letzten Jahren eine Stunde History, muss man ehrlich mal sagen, nur selten mit den Schulen beschäftigt, Matthias, aber doch immer mal wieder mit Universitäten im deutschsprachigen Raum. Und da fallen mir ein Köln, Prag, auch Heidelberg und übrigens auch Rostock, zwischendurch die größte in Nordeuropa. Aber an Nürnberg denke ich da jetzt nicht unbedingt. Also was das angeht, heute würde man sagen, jetzt kein expliziter Bildungsstandort gewesen damals in
Nee,
Stadt Nürnberg, oder?
Das kann man wirklich nicht sagen. Das war keine ausgewiesene Stadt, sagen wir mal, der Wissenschaften so ganz
ja,
im Allgemeinen. Es gab zum Beispiel keine Universität, wie eben in anderen Städten, die du genannt hast. Die Humanisten wurden am Anfang des 16. Jahrhunderts eher skeptisch betrachtet, aber die Reformation hatte im März 1525 einen Durchbruch erreicht.
Mhm.
Da nämlich wurden die Nürnberger Religionsgespräche geführt. Auslöser waren Streitigkeiten in der Stadt zwischen Anhängern und Gegnern der Reformation, die offensichtlich unüberwindbar waren. Also musste eine Streitschlichtung in der Stadt in Form einer großen Disputation her, als Quelle und auch als Beleg. Für die eine oder die andere christliche Glaubensauffassung war nur die Bibel, nicht aber das Kirchenrecht oder irgendwelche anderen Überlieferungen erlaubt. Die evangelische Seite gewann diesen Streit und der Rat der Stadt beschloss am 21. April 1525 ein Verbot katholischer Messen. Und die Stadt Nürnberg schloss sich der Reformation an. Mhm. Mehr als 280 Jahre lang war es fortan verboten, in der nunmehr evangelischen Stadt katholische Messen zu halten.
Krass, ganz schön der Turnaround für Nürnberg. Und die Stadt so ein bisschen Experimentierkoffer, eine übrigens auch damals ja der größten Städte im Reich, ist also zum Protestantismus gewechselt. Von jetzt an evangelisch statt katholisch. Das hat die Stadt nämlich mal an ziemlich verändert.
Ja, formal und auch offiziell. Tatsächlich mussten alle Klöster aus Nürnberg verschwinden. Das Geld und das Vermögen wurden eingezogen und genutzt, um Bedürftige zu versorgen und das kirchliche Personal zu bezahlen. Zudem musste in den Kirchen evangelisch gepredigt werden. Und bis 1806 konnte kein Katholik in Nürnberg das Bürgerrecht erwerben.
Wow.
Das änderte sich erst mit dem Ende des Heiligen Römischen Reichs und dem Inkrafttreten der Rheinbund. Und Akte. Nürnberg kam damit zu Bayern und im bayerischen Recht waren Katholiken und Protestanten gleichgestellt. Und seitdem ist Nürnberg eine Stadt mit rund 30% Protestanten, 27% Katholiken und über 40% Konfessionslose.
So sieht's heute aus. Aber im 16. Jahrhundert, frühe Neuzeit, da war eben Nürnberg mittendrin in der Reformation. So, und jetzt passt auch der Namensgeber dieses Gymnasiums, dieses ersten Gymnasiums in Nürnberg, gut ins Bild, Matthias. Wir sprechen nämlich von Philipp Melanchthon.
Genau, Philipp Melanchthon war Vertrauter von Martin Luther, der 1524 einen Aufruf verfasst hatte, dass in allen Städten Deutschlands christliche Schulen aufgebaut werden sollten. Der Nürnberger Rat beschloss, Melanchthon für eine solche Schule zu gewinnen, der aber lehnte erstmal ab. Ein Jahr später stimmte er dann doch zu, kam nach Nürnberg und brachte auch gleich einen Rektor mit und er entwarf einen Lehrplan und bei der Einweihung des Gymnasiums am 23. Mai 1526 war er wieder in der Stadt.
Und das, der 23. Mai 1526, ist jetzt ziemlich genau 500 Jahre her. Das erste Gymnasium Deutschlands wird in Nürnberg gegründet und Luisa Philipp erzählt uns jetzt in einer Stunde History, was damals los war in der Stadt.
Ein paar Almosen, ehrwürdiger Herr, oder ein Stück Brot für einen Jungen, der zur Schule gehen will. Ein Pfennig für einen armen Jungen, gute Frau.
Hier, da hast du einen Pfennig.
Gott vergelt's euch.
Nürnberg, Anfang des 16. Jahrhunderts. Die Stadt ist da noch eine der größten Metropolen Europas. Der Handel blüht, Uhren, Schmuck oder Spielzeuge werden in die ganze Welt versandt. Doch beim Bildungswesen herrscht Unordnung. Während sich die Ärmsten in den Gassen ihre Bildung erbetteln, in anderen Schulen Jungen gewaltvoll randalieren, anstatt zu lernen, schicken die Reichsten ihre Söhne zur kaufmännischen Ausbildung nach Italien. Gleichzeitig erschüttern humanistisches Gedankengut und die Ideen der Reformation das Bildungswesen. Klosterschulen verlieren an Bedeutung. Humanistische Fächer wie Griechisch gewinnen an Gewicht.
Ruhe! Ruhe! Ich bitte um Ruhe!
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen beschließt der Nürnberger Rat im Herbst des Jahres 1524, noch ein halbes Jahr bevor sich die Stadt zur Reformation bekennt, eine neue Schule zu gründen.
Nürnberg bekommt eine obere Schule. So schaffen wir ein gutes Bindeglied zwischen den niederen Lateinschulen in unserer Stadt und den Universitäten.
Und als Schulleiter will die Stadt den Besten seiner Zeit, den Gelehrten Philipp Melanchthon, ein führender Humanist und Manager der Reformation.
Hieronymus Baumgartner, ihr seid ernannt, die Verhandlungen mit Philipp Melanchthon zu leiten.
Ich werde mein Bestes geben. Nun gut, dem hochgelehrten Mann Philipp Melanchthon sendet Hieronymus Baumgartner Grüße.
Doch Melanchthon lehnt ab.
Es freut mich zu hören, welch großes Interesse der Nürnberger Rat für die Wissenschaften hat. Gern würde ich dem Ruf folgen, das neue Nürnberger Gymnasium zu leiten. Ich fühle mich jedoch dem Kurfürsten verpflichtet und kann ihn ehrenhafterweise nicht verlassen. Auch kenne ich die Grenze meiner Fähigkeiten. Vor allem ein guter Redner bin ich nicht.
Er gibt sich bescheiden und lehnt auch weitere Bitten von Baumgartner ab.
Hieronymus, ich möchte nicht daran schuld sein, dass sich die Gründung des Nürnberger Gymnasiums in die Länge zieht. Bitte gebt die Hoffnung auf, mich nach Nürnberg zu ziehen.
Der Rat ist enttäuscht, aber er gibt nicht auf. Ein Dreivierteljahr Briefkorrespondenz gehen ins Land, bis Melanchthon schließlich einwilligt. In einem Brief vom 26. September 1525 schreibt er, Sofern ihm der Kurfürst den Urlaub erlaube, will er zumindest bei der Erstellung des Lehrplans helfen. Und er hat auch schon eine Idee für die Schulleitung. Sein langjähriger Freund, der Bamberger Joachim Camerarius, soll es werden.
Hört, hört! Aus Wittenberg naht der große Gelehrte. Philipp Melanchthon wird nach Nürnberg kommen. Hört, hört! Der Meister Melanchthon wird die Stadt besuchen.
An einem grauen Novembertag 1525 besuchen Melanchthon und Camerarius die Stadt. Melanchthon präsentiert seine Lehrplanideen dem Nürnberger Rat. Einen Ort für die obere Schule gibt es auch schon. Das Ägidienkloster steht seit einem halben Jahr frei. Der Abt hatte im Zuge der Reformation sein Amt niedergelegt.
Camerarius, ich vertraue dir das Amt des Schulleiters an. Griechisch sollst du auch lehren. Eobanus Hessus soll Latein. Michael Roting Rhetorik und Dialektik. Johannes Schöner die Mathematik den Jungen beibringen.
Hört, hört! Der Nürnberger Rat lässt verlauten, in Nürnberg wird eine neue Schule eröffnet. Der Rat fordert die Eltern auf, ihre begabten Jungen auf Kosten der Stadt in die Schule zu senden. Morgen wird der große Gelehrte Philipp Melanchthon die Schule in St. Ägidien eröffnen.
Und mit einer feierlichen Eröffnungsrede am 23. Mai 1526 tritt Melanchthon vor die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Nürnberg.
Denn für die Städte sind nicht die Bollwerke oder Mauern zuverlässige Schutzwälle, sondern die Bürger, die sich durch Bildung, Klugheit und andere gute Eigenschaften auszeichnen. Die Spartaner sagen, die Mauern müssten aus Eisen, nicht aus Stein sein. Ich aber bin der Meinung, dass eine Stadt nicht so sehr durch Waffen als durch Klugheit, Besonnenheit und Frömmigkeit verteidigt werden sollte.
Das erste Gymnasium in Deutschland. Es stand und steht in Nürnberg. Und Luisa Philipp hat uns von seiner Gründung erzählt, eben hier in einer Stunde History. Und da kamen offensichtlich drei Dinge zusammen bei dieser Gründung. Erstens, erstmal die Idee eines Gymnasiums. Zweitens, die Stadt Nürnberg, ganz wichtig. Und natürlich der Reformator Melanchthon. Wie jetzt aber eins zum anderen kam, das besprechen wir nochmal mit Antonia Landois vom Stadtarchiv Nürnberg, Fachfrau für die Stadt und ihre Geschichte. Hallo Frau Landois.
Herr Dichmann, grüße Sie. Schön, dass wir uns austauschen.
Mein Kollege Matthias ist da vorhin einmal so drüber gesprungen, Frau Landois, und hat gesagt, in Nürnberg, da hatte man eben den Einfall, Melanchthon für die Gründung eines solchen Gymnasiums zu gewinnen. Aber das müssen Sie uns vielleicht nochmal erklären. Warum ausgerechnet Melanchthon, ausgerechnet in Nürnberg?
Philipp Melanchthon war damals ungefähr Ende 20 Jahre alt. Er war, wenn man so will, heute würde man sagen, ein Intellektueller und auch ein pädagogischer Überflieger. Mhm. Er hatte nämlich bereits 1518 in seiner Antrittsrede an der Universität Wittenberg darüber gesprochen, wie man denn Beschulung, Schule verbessern könnte. Er hieß von Geburt Philipp Schwarzerd und auch daran können wir schon sehen, er hat seinen Nachnamen gräzisiert. Er war also ein Humanist durch und durch. Er war ein eifriger Verfechter der drei heiligen Sprachen und einer profunden Kenntnis der Heiligen Schrift, der klassischen Sprachbeherrschung.
Und die drei heiligen Sprachen, helfen Sie uns kurz, Altgriechisch,
Latein und Hebräisch.
Hebräisch natürlich, ja.
Er war also Humanist durch und durch. Er war, das haben Sie ja schon gesagt, er war Reformator. Er hing sozusagen der richtigen, der neuen kirchlichen Lehre an und hat die auch verfochten. Er war also schon aus diesen Gründen der ideale Kandidat. Wie es aber oft so ist, er bringt auch das Netzwerk mit. Denn Hieronymus Baumgartner, ein junger Patrizier aus Nürnberg, kannte Melanchthon durch seine eigenen Studien in Wittenberg besonders gut, stand ihm besonders nah. Er war also kein Unbekannter in Nürnberg. Er hatte ein fantastisches Netzwerk in die gelehrte Welt und es hat ihn natürlich attraktiv gemacht.
Er lässt sich aber auch so ein bisschen auf dieses Abenteuer ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, erst möchte er eigentlich nichts zu tun haben mit dieser Schulgründung in Nürnberg und kommt dann aber doch dazu. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, seine ersten Antworten an den Rat sind tatsächlich ablehnend. Er benutzt da auch das, was wir aus dieser Zeit kennen, das ist, nennen wir Bescheidenheitstopos. Also er sagt, da gibt es geeignetere. Er sagt dann aber auch, er ist eben seinem Dienstherrn verpflichtet und kann sich das nicht vorstellen. Sei eine sehr große Aufgabe. Und er lässt sich dann aber auch als der Dienstherr der Kurfürst Friedrich der Weise dann zusagt und es auch genehmigt, lässt er sich schon drauf ein. Allerdings wird er nie Direktor dieser Schule, sondern ist im Prinzip immer der maßgebliche Impulsgeber und eben auch Netzwerker.
Mhm. Und schreibt den Lehrplan, nehme ich an.
Den hat er auf jeden Fall gemeinsam mit Camerarius entworfen.
So, wenn wir uns das überlegen und Sie uns ja gerade diesen Humanisten Melanchthon geschildert haben, dann wird auf dem Lehrplan Latein und Griechisch gestanden haben, vielleicht auch Hebräisch. Was wurde an dieser Schule gelernt und gelehrt?
Die Nürnberger Schule, also das Nürnberger Gymnasium, hat miteinander verbunden das, was man als Trivium kennt, also Dialektik, Rhetorik, Grammatik. Das haben auch die Lateinschulen gelehrt.
Mhm.
Und darauf gesetzt werden dann weitere vertiefende Fächer, Religion natürlich, also die protestantische Kirchenlehre, Musik, ganz interessant, Mathematik systematisch eben. Und auch sowas, was wir heute Geschichte nennen würden, darf man sich aber jetzt nicht darunter vorstellen, dass also dort damals schon Geschichtsbücher existiert haben, sondern da geht es eher darum, anhand der großen Kaiserviten zum Beispiel zu lernen, was in der römischen Geschichte überliefert ist. Diese Kinder sind dort schrittweise und Jugendliche sind dort schrittweise gefördert worden. Also sie haben erst die Grundlagen gelernt, dann kommen die anspruchsvolleren Disziplinen drauf. Und was jetzt sehr interessant ist, sie lernen eben auch zu disputieren. Sie machen praktische Übungen. Sie werden in ihrem Urteilsvermögen gestärkt dadurch und in ihrem sprachlichen Ausdruck.
Also ganz im Sinne des humanistischen Menschenbildes eigentlich.
Ja, genau. Das Sprechen, das sich Ausdrücken, Sachverhalte beurteilen können. Kreatives Schreiben, würden wir heute sagen. Und dann eben auch Griechisch dazu. Und man konnte fakultativ Hebräisch, die Sprache des Alten Testaments, eben auch lernen.
Jetzt war Nürnberg im 16. Jahrhundert, kann man wirklich so sagen, eine sehr moderne Stadt oder besser gesagt wahrscheinlich eine sehr neuzeitliche Stadt. Da kann man von der Nürnberger Börse lesen, von Handel über Venedig bis in die Levante in den Nahen Osten. Mit Köln und Prag die drittgrößte Stadt damals im Reich. Jetzt sind ja aber Latein und Altgriechisch zu diesem Zeitpunkt, ich bin jetzt mal ein bisschen frech, Frau Landois, eigentlich auch schon tote Sprachen. Das heißt, hat diese Schule vielleicht eher über diese anderen Sachen gepunktet, die Sie gerade eben beschrieben haben? Mathematik, Diskutieren, Rhetorik und auch die Musik?
Ja, da kann man natürlich jetzt gleich sich fragen, hat sie denn überhaupt gepunktet?
Ja, gute Frage,
aber,
ja.
Es ist auf jeden Fall in einer Stadt wie Nürnberg und auch in anderen Handelsstädten wird Wissen zur Ware. Das darf man nicht unterschätzen. Sowohl das handwerkliche Wissen als eben dann auch das höhere Wissen, die höhere Bildung. Allerdings darf man das nie außerhalb, so würde ich es betrachten, eines sehr pragmatischen Raums sehen und einschätzen. Das heißt, man hat die Kinder mit Sicherheit nicht einfach so lateinischen ausgebildet, weil es einfach grundsätzlich humanistisch gut ist, sondern die Sprachbeherrschung hat und die Studien an den höheren Fakultäten, also Medizin, juristische Fakultät und theologische Fakultät, die Sprachbeherrschung hat große Räume geöffnet in Richtung auch Verwaltung, eben im Bereich Jura. Und vor diesem Hintergrund einer Professionalisierung muss man das aus meiner Sicht, und es ist nicht nur meine Sicht, eben auch betrachten. Das heißt, die haben in erster Linie diese Stadtväter nicht, weil es ums schöne, gute, wahre und das humanistische Menschenbild ging, sondern weil es um tugendhafte, gebildete Bürger ging, die auch im Staat verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen können. Also beispielsweise der Camerarius schreibt ganz klar darüber in einem Gutachten, es geht darum, die Ämter zu besetzen mit geeigneten Leuten. Also da ging es nicht nur ums schöne, gute Ware.
Ja, und es ging aber auch nicht, das wird mir damit auch klar, Frau Landois, um die breite Bevölkerung, sondern das war ein Ort der Elite, dieses Gymnasium.
42 Familien bestimmen über Jahrhunderte die Geschicke der Stadt und die Oberschicht macht prozentual wirklich einen sehr, sehr kleinen Teil der Gesamtbevölkerung aus. Dennoch haben die Gründer der Schule die Schule ja als kostenlose Bildungseinrichtung angeboten, was ja zumindest die Möglichkeit öffnet und so war es ja auch, dass eben nicht nur die Oberschicht dort zur Schule gehen kann. Ausdrücklich die Rede ist von begabten Kindern. Man solle also begabte Kinder, man solle dieses Pfund, das man da habe, nicht verschwenden. Theoretisch stand es also allen männlichen Kindern offen, denn die Mädchen waren mit keiner höheren Bildungsinstitution vertreten in Nürnberg. Für die gab es erst im 19. Jahrhundert langsam weiterführende Institutionen.
Mhm. Wie ist diese Schule denn dann angenommen worden? Also können wir uns das jetzt so vorstellen, dass dann in Nürnberg plötzlich die Familien Schlange standen vorm Gymnasium, um ihre Kinder dort anzumelden? Oder ist der Erfolg ausgeblieben?
Also wir haben leider keine genauen Berichte über diese Zeit. Wir wissen natürlich nur, wie sich's entwickelt hat. Und daraus kann man wirklich sehen, dass es viel schlechter gelaufen ist, als von den Stadtvätern erhofft. Aha. Philipp Melanchthon selber hat zwar in seiner Antrittsrede davon gesprochen, dass keine andere Stadt die bildetere Menschen beherberge als ausgerechnet Nürnberg. Darin steckte die Hoffnung auf zahlreichen Besuch. Die Schule hat sich aber nicht etabliert. Das hatte auch was damit zu tun, dass dann etliche Lehrer die Schule schon relativ früh wieder verlassen. Das heißt, diese vier Lateinschulen, die es ja schon gute zwei Jahrhunderte gab, haben weiter existiert. Und da muss man immer, finde ich, aus unserer Jetztzeit auch was betonen, was vielleicht nicht ganz so geläufig ist. Es gab ja kein Abitur, es gab keine Abschlussprüfung, es gab keine Hochschulreife. Das heißt, ob man jetzt eine Lateinschule besucht hat, eine der vier, oder ob man dieses Gymnasium besucht hat, die obere Schule, war für den Hochschulbesuch, den eigentlichen Universitätsbesuch irrelevant. Und es war natürlich die Schule, das Gymnasium, die die anspruchsvollste Bildung vermittelt hat, mit Abstand. Aber es war eben nicht alternativlos, dorthin zu gehen. Und insofern ist der Strom an Schülern ausgeblieben, auf jeden Fall. Und das führt ja dann auch dazu, dass man 1565 eben durch Camerarius den Impuls hat, die Schule doch aus Nürnberg, aus ihrem Entstehungsort herauszunehmen. Mhm. Und als Landschule, da geht es auch um Ablenkung, die Schüler seien abgelenkt. Dahinter kann sich natürlich verbergen, die Schule hat zu viel Konkurrenz. Denn was wir auch bedenken müssen, dieses Nürnberg war ja alles andere als ungebildet. Die kaufmännische Ausbildung war anspruchsvoll. Da ging es um Fremdsprachen, da ging es um Auslandaufenthalt, da ging es um Weltkenntnis, um Weltläufigkeit, auch um praktische Fähigkeiten, wirklich auf hohem Niveau, also gerade Rechnen, also kaufmännisches Rechnen. Die Väter, die entschieden haben, ihre Kinder aufs Gymnasium zu schicken, mussten sich schon sehr sicher sein, dass sie wirklich diese höhere Bildung, dieses Studium unbedingt für ihre Söhne wollen.
Spektakulärer Aufschlag, also das Gymnasium in Nürnberg. Aber dann mit ein bisschen holprigen Start hat uns Antonia Landois eben erklärt, hier vom Stadtarchiv Nürnberg. Danke fürs Gespräch, Frau Landois.
Sehr gerne, vielen Dank.
Dann jetzt nochmal zum Namen dieser Schule, die dann ja auch irgendwie erstmal ziemlich gefloppt ist damals im 16. Jahrhundert, nämlich das Melanchthon-Gymnasium. Philipp Melanchthon, eben schon gehört und kapiert, Matthias, er war Reformator und er war Vertrauter von Martin Luther und hat sich offensichtlich etwas bitten lassen, da jetzt in Nürnberg einzusteigen. Aber was kannst du uns vielleicht sonst noch so von ihm erzählen?
Naja, er wurde 1497 im baden-württembergischen Bretten geboren. Dort wuchs er auch auf, besuchte die örtliche Lateinschule. Ab 1509 studierte er Theologie in Heidelberg. Drei Jahre später wechselte er nach Tübingen und studierte dort das Quadrivium, also Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Und dann half ein Zufall. Der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise stiftete 1518 an der von ihm gegründeten Universität Wittenberg einen Griechisch-Lehrstuhl. Der eigentlich dafür vorgesehene Professor lehnte aus Altersgründen ab und schlug dafür seinen Freund und Ziehsohn Melanchthon vor.
Das passte dem gut in den Kram. Ja, Griechisch fand er gut, haben wir ja vorhin schon bei Frau Landois gehört. Volle Kelle Humanismus und so. Aber er hat sich auch für die Gewerke hinter den Kulissen interessiert, ne? Wollte wissen, wie Bildung vermittelt wird, wie eine Universität funktioniert und so weiter.
Genau, er hat neben der alten Sprache, also Griechisch, sich um Bildungspolitik gekümmert. Seine Antrittsvorlesung drehte sich um die Reform des Studiums ganz allgemein. Er hielt diese Vorlesung am 28. August 1518. Da war Martin Luther schon ein bekannter Mann und er fand die Bildungsvorstellungen von Melanchthon, den er Graeculus, kleiner Grieche, nannte, sehr gut. Und dann begann eine lebenslange Zusammenarbeit zwischen den beiden, die zu den wichtigsten Figuren der Reformation wurden.
Schöner Spitzname, muss ich sagen, für Melanchthon, der kleine Grieche. Und diesen kleinen Griechen, den wollen wir noch mal ein wenig besser kennenlernen, mit Anselm Schubert. Er ist Theologe und Kirchenhistoriker von der Uni Erlangen-Nürnberg und Melanchthon-Fachmann. Sie schreiben tatsächlich gerade auch an einem Artikel zur Festschrift des Melanchthon-Gymnasiums zum 500. Geburtstag. Richtig, Herr Schubert?
Das ist korrekt, ja.
Also besser geht's ja gar nicht jetzt für unsere Zwecke heute hier in einer Stunde History. Diesen Spitznamen, diesen niedlichen, den hatte Luther für Melanchthon. Und die beiden waren sowas, würde ich jetzt mal sagen, wie das Spitzenduo der Reformation. Aber was hatten Sie für ein Verhältnis darüber hinaus vielleicht tatsächlich miteinander, Herr Schubert? Kann man das Freundschaft nennen?
Ja, unbedingt. Mhm. Also zunächst ist Melanchthon nach Wittenberg berufen worden als neuer Griechischprofessor und ist dann aber relativ schnell in die Rolle reingewachsen, engster Mitarbeiter und Vertrauter Luthers zu werden. Und wenn Sie in Wittenberg sich auskennen, wissen Sie, dass die Häuser der beiden auch nur etwa 150 Meter auseinanderstehen. Das heißt, sie haben sich nicht nur amtlich in ihren Funktionen als Professoren der Universität ständig gesehen, sondern auch tatsächlich privat. Melanchthon ist relativ bald in die Rolle hineingewachsen, die Ideen, die Luther theologisch entwickelt hat, für eine breitere Öffentlichkeit aufzubereiten. Also sowohl in der Funktion, die Melanchthon einnahm, als Rektor der Universität eine Studienreform durchzuführen an der Uni Wittenberg, die die reformatorischen Ideen jetzt abbildet, als auch in die Öffentlichkeit von Kursachsen und in die allgemeine Öffentlichkeit der humanistischen Gelehrsamkeit in Deutschland. Das heißt, wenn man so will, ist Melanchthon vielleicht am besten zu beschreiben als der Vermittler von Luthers Ideen in die Öffentlichkeit. Und Luther hat diese Rolle Melanchthons auch immer anerkannt. Luther wusste, dass er, Zitat, nicht so leise treten kann wie der Philippus, also auf Deutsch etwas gemäßigter grober auftreten, und robuster, ja. Und undiplomatischer auftritt als Melanchthon. Mhm. Melanchthon hat er diese Funktion überlassen, sozusagen seine Ideen auf den Reichstagen vor den Fürsten, vor dem Kaiser, vor den Gelehrten und den anderen Universitäten sozusagen vermittelnd darzustellen und in eine Form zu gießen, die Luther ihnen nicht geben konnte.
Aber das ist irgendwie spannend, Herr Schubert. Wenn Sie jetzt sagen, er war so eine Art Luther-Vermittler, vielleicht sogar so eine Art Luther-Übersetzer, der Melanchthon, dann müssen wir ja heute feststellen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einfach eine Straßenumfrage machen würde, wer kennt Luther, wer kennt Melanchthon, da kennt die ganze Welt Luther. Klar, bei Melanchthon sähe das schon ein bisschen anders aus. Dabei ist er doch, vielleicht jetzt auch speziell für Sie als Theologen, als Reformator, als Teil der Reformation, Teil dieses Spitzenduos wirklich unverzichtbar.
Ja, die Geschichte ist sehr interessant. Also warum Melanchthon heute viel weniger bekannt ist als Luther, hat was damit zu tun, wie man im 19. Jahrhundert Luther erfunden hat als deutschen Helden. Mhm. Und Luther, der große deutsche Held, dagegen war eine Person wie der kleine Grieche, der tatsächlich körperlich klein war, einen kleinen Sprachfehler hatte und insgesamt ein differenzierter und oft auch vorsichtig auftretender Intellektueller
nicht so laut,
war.
Nicht so gut
vermittelbar. Ja, und es gibt im Luthertum des 19. Jahrhunderts auch eine sozusagen böse Melanchthon-Fama. Melanchthon habe im Grunde die reine Lehre des Meisters verwässert und in humanistische Form, Bildungsformen gegossen und sich am Ende seines Lebens womöglich gar noch mit den Calvinisten angefreundet. Und das ist Melanchthon übel angekreidet worden im 19. Jahrhundert. Und dieser Ruf hat sich so ein bisschen erhalten, der völlig ungerechtfertigt ist. Also bis ins 19. Jahrhundert gelten beide Personen, Luther und Melanchthon, im Grunde als gleichberechtigt zentrale Figuren. Das hat damit zu tun, dass vor allen Dingen das Bildungswissen des Luthertums, also die Gründung evangelischer Fakultäten im Reich und Universitäten im Reich im 16., 17., 18. Jahrhundert, sich vor allen Dingen auf die Bildungsreform Melanchthons berufen hat und seine Lehrbücher benutzt hat, seine Grammatiken benutzt hat, seine Studienordnung benutzt hat. Mhm. Das heißt, wenn man so etwas sprechen möchte wie einer evangelischen Bildungswelt, in der frühen Neuzeit bis in die Moderne hinein, dann ist sie zutiefst von Melanchthon geprägt. Mhm. Während die Inhalte, wenn Sie so wollen, ja, die prophetische Figur, das war Martin Luther selbst. Mhm. Und das ist sozusagen aufgebaut worden im 19. Jahrhundert. Aber eigentlich, finde ich, zu Unrecht.
Teil seines Werks ist auch, also Teil von Melanchthons Werks, die Confessio Augustana, die Augsburger Konfession. Würden Sie uns mal erklären, was das ist? Und zwar so, dass das jemand auch wie ich versteht, der in seinem Leben dreimal im Gottesdienst saß.
Ja, schon das zeigt, wie wichtig Melanchthon eigentlich ist, denn die Confessio Augustana ist bis heute die bedeutendste Bekenntnisschrift der evangelischen Kirchen. Mhm. Also, der Kaiser hatte 1530, Karl V., den Entschluss gefasst, die leidige Frage mit den Ketzern in Deutschland und die Frage der Reformation ein für alle Mal zu klären und hatte deshalb die Reichsstände gebeten, nach Augsburg zu kommen, damit jeder dort seine eigene Meinung in der Religionsfrage öffentlich kundtun könne und dann würde der Reichstag und der Kaiser entscheiden. Luther selbst durfte damals nicht nach Augsburg reisen, denn wie Sie und vielleicht auch Ihre Hörer wissen, seit 1521 war er gebannt und hatte die Reichsacht auf sich und konnte deshalb nicht sicher nach Augsburg reisen und wieder zurück. Er wäre verhaftet worden. Also hat man Melanchthon geschickt, den jungen Professor aus Wittenberg, der dann dort die Aufgabe genommen hat, das, was man für die evangelische Lehre hielt, in einem ganz kurzen Text zusammenzufassen und auf dem Augsburger Reichstag vorzustellen. Das wurde dann relativ bald abgelehnt von der katholischen Mehrheit des Reichstags. Und dann hat er sich dran gemacht, den Text nochmal auszuarbeiten und eine Verteidigungsschrift auch noch zu verfassen, die sogenannte Apologie. Und dieser Text, die Confessio Augustana, ist relativ bald, schon im folgenden Jahr, eigentlich zur Grundlage evangelischen Selbstverständnisses geworden. Mhm. Praktisch alle evangelischen Stände im Reich haben gesagt, das ist das, was wir wirklich für die Grundlage unserer Kirche, unseres Glaubens halten. Und so ist dann die Confessio Augustana im 16. Jahrhundert und bis heute gültig die entscheidende Bekenntnisschrift der evangelischen Kirche geworden. Da steht drin, was sie glauben müssen, wenn sie ein evangelisch-lutherischer Christ sein wollen.
Ja, das entscheidendste evangelische Glaubensbekenntnis, sagen Sie. Gleichzeitig, Herr Schubert, erscheint mir aber Melanchthon auch nicht wie ein klassischer Kleriker, wenn ich das mal so sagen darf. Also er macht mir zum Beispiel mit der Schulgründung in Nürnberg, bei der wir heute angefangen haben, einen sehr weltlichen Eindruck, aber auch mit den Bildungs- und Hochschulreformen, die Sie gerade angesprochen haben. Also es ging ihm schon auch sehr darum, dieses Wissen auch aus dem Kontext von Glauben und Kirche in einen weltlichen Kontext zu bringen, oder?
Er war auch gar kein Kleriker. Mhm. Anders als Luther war Melanchthon weder Priester noch Mönch gewesen, sondern war einfach ein weltlicher Gelehrter. Heute würde man sagen, ein öffentlicher Intellektueller, ein Public Intellectual. Er hat seine Aufgabe tatsächlich in der Vermittlung gesehen. Und wenn Sie so wollen, besteht die überzeitliche Bedeutung von Melanchthon darin, dass er das antike Bildungswissen für die Reformation gerettet hat und umgekehrt die Reformation auch für die antike Bildung. Denn bevor Melanchthon auftritt, ist eigentlich noch völlig unklar, wohin es mit der Reformation geht. Das ist ja erstmal eine Bewegung, auch eine sehr volkstümliche Bewegung, die eine Reform der Kirche zum Ziel hat. Und das Ziel dieser Reform ist, alles auf die Bibel auszurichten. Wenn das wirklich gemacht worden wäre, hätte das einen fundamentalen Bruch mit der gesamten Bildungsvergangenheit Europas bedeutet. Mhm. Denn nur noch die Bibel in den Mittelpunkt zu stellen, das hieße auf die antike Philosophie, auf Medizin, auf Jurisprudenz, auf Naturwissenschaften und so weiter zu verzichten.
Widerspreche auch dem Humanisten in Melanchthon.
Richtig,
ne?
Genau. Mhm. Und das hat Melanchthon zu seinem Ziel gemacht, sozusagen all diese Bildungsbestände für die Reformation zu retten und sie miteinander so zu verbinden, dass man die Reformation nicht nur als religiöse, fundamentalistische Bewegung sehen muss, sondern eben auch als einen fortschreitenden zivilisatorischen und kulturellen Prozess. Insofern war es ihm sehr wichtig, das, was man sozusagen das antike Bildungserbe nennt, und das war zu der damaligen Zeit ja eben nicht nur, wie man heute so gerne sagt, irgendwie Literatur der Antike, sondern das war Philosophie, das war Medizin, Naturwissenschaft, all das war der Maßstab der Dinge damals, zu retten für die Gegenwart und für die Zukunft in einem christlichen Gemeinwesen. Und deswegen hat er sich zum Ziel gesetzt, auch eben Universitätsgründungen zu unterstützen, Universitätsreformen zu unterstützen und so dann eben auch Schulen mit zu gründen in Deutschland, die es ermöglichen sollten, das antike Erbe zu bewahren und gleichzeitig in eine evangelische Gesellschaft hinein umzuformen und nutzbar zu machen. Und so kommt es zu der Gründung von Nürnberg. Melanchthon war mit einer ganzen Reihe von Schulgründungen in den 20er Jahren beteiligt. Die von Nürnberg ist sicher die berühmteste. Er war ursprünglich angefragt worden, ob er nicht sogar selbst Rektor dieser Schule werden möchte. Darauf hat er dann verzichtet, hat seinen besten Freund Joachim Camerarius aus Bamberg in diese Position gehievt. Er selbst ist in Wittenberg geblieben. Er ist aber zur Eröffnung der Schule im Jahr 1526 nach Nürnberg gekommen und hat dann hier eine ganz berühmte programmatische Rede gehalten, wofür das Studium der alten Sprachen und der alten Kulturen da ist und warum man es braucht, um ein guter Mensch und ein guter Christ zu werden.
Heute setzt jedes 6-jährige Kind das erste Mal in seinem Leben, manche sind auch 5, manche schon 7, aber so ungefähr in dem Alter, einen Fuß in eine Schule. Jedenfalls hier in Deutschland ist das so.
Ja.
Inwiefern tapsen die dann in den Fußstapfen von Melanchthon rum?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube erstmal gar nicht. Denn die allgemeine Schulpflicht gibt es erst seit dem frühen 19. Jahrhundert, die haben die Preußen eingeführt, aus völlig anderen Gründen. Mhm. Sie müssen sich klar machen, eine Schulgründung im 16. Jahrhundert betrifft nur Kinder aus der Oberschicht und nur Kinder ab dem Alter von etwa 10, 11, 12 Jahren, die dann in die hohe Schule gehen. Diese von Melanchthon gegründeten Schulen würde man heute vermutlich eher als kleine Universitäten bezeichnen. Mhm. Umgangssprache ist Latein, das wird also schon vorausgesetzt. Die müssen also schon Latein sprechen können und dann werden sie mit der gesamten klassischen Bildung und dem antiken Bildungswissen konfrontiert.
Aber vielleicht, wenn wir an sowas wie Bildungsideale denken, Herr Schubert, die Vorstellung überhaupt davon.
Ja, es ist also was anderes als eine Grundschule heute.
Ja, klar.
Das Bildungsideal ist das, was wir tatsächlich bis vor einiger Zeit auch in Deutschland im Schulwesen und Erziehungswesen auch noch hatten. Sie können es im Grunde mit dem Humboldtschen Bildungsideal einer umfassend gebildeten Persönlichkeit, die sozusagen Urteilskraft aus eigener Überlegung heraus entwickelt und dann in der Lage ist, sich allen Bereichen menschlichen Wissens zuzuwenden. Also im Grunde eine Art Kompetenzorientierung, würden wir das heute nennen. Mhm. Ich glaube, die Idee, dass wir unbedingt alte Sprachen, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch dafür brauchen, um eine universal gebildete Person zu werden, die ist heute vielleicht nicht mehr direkt vermittelbar. Ich meine, ich bin natürlich der Letzte, als Theologieprofessor bin ich der Letzte, der gegen Latein, Griechisch und Hebräisch ist, aber ich glaube, ein Analogon wäre dazu zu sagen, heute braucht jedes Kind Englisch, und zwar möglichst schon im Kindergarten, denn Englisch ist die internationale Sprache. Und wenn Sie Anschluss an das Bildungswissen dieser Welt gewinnen wollen, müssen Sie Englisch können. Das wäre sozusagen der Vergleich dazu. Ja. Mhm. Das Bildungsideal hat sich seit Melanchthon-Zeiten fachlich, inhaltlich schon enorm geändert. Heute sind Naturwissenschaften viel wichtiger geworden, Computerwissenschaften, Linguistik und so weiter. Das wissen Sie alles besser als ich. Aber die Idee, dass man als Mensch nur dann sich diesen verschiedenen Bildungsbereichen und Wissenschaften zuwenden kann, wenn man selber seine eigene persönliche Urteilskraft ausgebildet hat und dass man diese Urteilskraft ausbilden kann und muss an Texten und Traditionen, die sozusagen größer sind als man selbst und vielleicht auch über den Tag hinausreichen und nicht einfach nur wissenschaftliche Moden von heute oder technische Errungenschaften von morgen sind. Das ist eine Idee, die uns sicher noch mit den Bildungsreformen der Renaissance und so dann indirekt auch mit Melanchthon verbindet.
Sagt Anselm Schubert, Theologe und Kirchenhistoriker von der Uni Erlangen-Nürnberg. Danke fürs Gespräch, Herr Schubert.
Sehr gerne.
Eine Sache können wir jetzt vielleicht hier mal so nebenbei noch klären. Wir sprechen ständig von Gymnasium, Matthias. Aber was heißt dieses Wörtchen eigentlich? Weil mit dem Gym um die Ecke hat es ja wenig zu tun.
Na, vielleicht doch ein bisschen. Also das Gymnasium, das Wort, das stammt natürlich ursprünglich aus dem Griechischen.
Klar.
Das war der Ort der geistigen und körperlichen Ertüchtigung. In diesem Wort übrigens steckt das Wort nackt. Das war der Tatsache geschuldet, dass die körperliche Ertüchtigung nackt stattfand. Inzwischen trägt man natürlich ausgewählte und meist sehr teure Sportklamotten. Aber im Prinzip ist ein Gymnasium immer noch ein Ort der geistigen und der körperlichen Ertüchtigung. Begonnen hat alles mit Klosterschulen, die wir schon oft genannt haben, aus der Zeit Karls des Großen. Mhm. Häufig betrieb die Kirche solche Schulen und nach der Reformation wurde die Aufsicht in protestantischen Gebieten auf den jeweiligen Landesherren übertragen.
Bis die Mädchen dann das Gymnasium zum Beispiel besuchen durften, Matthias, hat das natürlich wie immer sehr lange gedauert.
Ja, es war alles sehr langsam und es war auch nicht flächendeckend. Es begann ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts. Das erste Mädchengymnasium war das Lessing-Gymnasium in Karlsruhe. Das wurde eröffnet 1893. Und damit begann der Prozess, dass auch junge Frauen in Hörsälen der Universitäten auftauchten. Die erste promovierte Ärztin war übrigens 1754 Dorothea von Erxleben. Die aber musste auf einen Erlass von Friedrich II. Von Preußen warten. Eine der ersten Frauen, die im Fach Geschichte promoviert wurden, das war die Schriftstellerin Ricarda Huch, im Jahr 1892, allerdings an der Universität Zürich.
Sie sind also einen langen Weg gegangen, diese Gymnasien, das kann man auf jeden Fall behaupten, von Melanchthon bis zum Gymnasium heute bei euch um die Ecke. Und in diesen Weg wollen wir jetzt nochmal tiefer eintauchen mit Margret Kraul. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und hat geforscht zur Entwicklung der Gymnasien zwischen 1780 und 1980. Hallo, Frau Kraul.
Hallo, ich grüße Sie auch.
1780, Frau Kraul, kurz nachdem die USA ihre Unabhängigkeit ausgerufen haben und kurz bevor mit der Französischen Revolution in ganz Europa auf den Kopf gestellt wird. Da fangen Sie an mit Ihrer Untersuchung. Wie sah denn so ein Gymnasium aus an dieser Schwelle zum langen 19. Jahrhundert?
Das ist nicht ganz einheitlich gewesen. Mhm. Also man muss, glaube ich, sehr stark unterscheiden zwischen Stadt und Land. Mhm. Und man muss unterscheiden zwischen höheren und niederen Schulen im Schulwesen. Und diese höheren Schulen, die sind überhaupt noch nicht einheitlich und nicht geregelt. Mhm. Im Wesentlichen gibt es den Typen der Lateinschule. Und diese Lateinschulen finden sich überall, auch in kleineren Städten, und sind so eine Mischung im Grunde aus Lateinunterricht, der für die Universitäten vorbereiten soll, und gleichzeitig Unterricht für die höheren Schichten in dieser Stadt oder in diesem Gemeinwesen. Und diese Lateinschulen, die der Haupttyp sind, sind eben auch ganz unterschiedlich in ihrer Ausstattung, zum Teil ganz gut, zum Teil aber auch grottenschlecht. Und die Gymnasiallehrer oder die Lateinschullehrer kriegen wenig Geld. Die Schulhäuser sind vergammelt und verschimmelt. Mhm. Also in Ostpreußen gibt es ganz schlimme Zustände dafür.
Ja.
Und man kann also, wenn man diese Lateinschulen besucht hat, auch zu den Universitäten gehen. Und die Universitäten wehren sich eigentlich seit Mitte des 18. Jahrhunderts gegen diese Überfüllung, gegen die Überproduktion von Studierenden, die eigentlich nicht richtig vorbereitet sind.
Mhm.
Und insofern kommt es in den 1780er Jahren, 88 eigentlich das erste Mal, zu einem ersten in Preußen, zu einem ersten Abiturreglement, in dem man versuchen will, die Schulen, die alle zur Universität vorbereiten, jetzt etwas besser zu regulieren. Es kommt zu einer großen Evaluation aller Schulen. In Preußen sind das ungefähr 400 Lateinschulen.
Klingt auch sehr preußisch, so eine große Evaluation dann erstmal zu machen.
Ja, da sind es ungefähr 400 Lateinschulen und ungefähr 100 davon dürfen dann auch weiterhin für die Universitäten vorbereiten.
Oh wow, das ist ja nicht viel.
Nein, und das ist im Grunde so die Einleitung für die Normierung auch dieses Gymnasiums. Man darf dann auch gehen, ohne das Abitur zu haben, wenn also irgendein Vater seinen ungebildeten Sohn trotzdem hinschicken will, dann kann er das tun, aber der kriegt dann keine Benefizien. Das heißt also Schulgelderlass oder irgendwelche anderen Dinge. Mhm.
Wir haben das auch in der Sendung vorher schon beschrieben, Sie jetzt auch nochmal, Frau Kraul, dass Gymnasien und Schulen ja lange so ein Hort praktisch der Elitenbildung waren. Die Preußen hatten offensichtlich, wenn sie es dann auf 100 Schulen wieder runter reduziert hatten, auch diesen Gedanken im Hinterkopf, dann nur noch die Besten der Besten an die Universitäten zu lassen. Ändert sich das vielleicht dann? Wir haben die Revolution in Frankreich gerade angesprochen, so im Laufe dieser europäischen Revolution, die wir dann im 19. Jahrhundert erleben? Oder ist das vielleicht von mir zu naiv gedacht?
Ich glaube, das ändert sich nicht so sehr.
Mhm.
Ich habe überlegt, welches eigentlich die Einflüsse der Französischen Revolution sind,
ja,
in dem Schulwesen. Und es sind im Wesentlichen mir zwei Dinge ins Auge gefallen. Nämlich zum einen die Angst natürlich vor der Revolution. Also die Angst, jetzt auf die Schulen irgendwelche Umstürzler zu bekommen.
Mhm.
Und die Schulen wehren sich dagegen, indem sie den Religionsunterricht verstärken. Der Religionsunterricht, der zur Sozialdisziplinierung führt. Und es gibt in Preußen noch weiterhin so ein Immediat-Examinations-Edikt, wo auch die Lehrer überprüft werden. Und man will also die Gesinnung natürlich prüfen.
Mhm.
Also das ist sicherlich eine Folge der Französischen Revolution. Und ansonsten sind natürlich in den Reformbestrebungen der Neuhumanisten und auch der Aufklärer Gedanken der Französischen Revolution drin. Also Freiheit zum Beispiel, die in den Schulen auch sein soll. Und vor allen Dingen auch dieser Gedanke der Vervollkommnung der Menschheit oder der Vervollkommnung des einzelnen Menschen, der ist ein ganz wichtiger Gedanke geworden.
Ja. Dann schauen wir aber vielleicht mal in die Kaiserzeit, Frau Kraul. Ich habe den Eindruck, bei dem, was Sie beschrieben haben, haben wir da schon so ein paar Grundlagen gelegt. Deutschland zwischen 1871 und dem Ersten Weltkrieg, da reden wir ja oft von einer rigiden, einer militarisierten, einer strengen, einer zugeknöpften, einer eben preußisch geprägten deutschen Gesellschaft. Jetzt stelle ich mir die Gymnasien vor. Vielleicht eben als Hort einer genauso zugeknöpften Gesellschaft, passt das?
Würde ich auch nicht so sagen.
Aha, okay.
Ich denke, da muss man auch gucken, was eigentlich aus diesen Gymnasien geworden ist,
ja,
im Laufe des 19. Jahrhunderts. Wir haben also das altsprachliche Gymnasium, was dann auch sehr stark von den einzelnen Schichten innerhalb der Städte natürlich erweitert wird. Also kaufmännische Schichten hatten das Gefühl, die ganzen Realien werden nicht berücksichtigt. Und insofern entstehen im Lauf des 19. Jahrhunderts weitere Typen, also Ausdifferenzierungen, Realgymnasien zum Beispiel oder Oberrealschulen, die ein anderes Curriculum haben, wo eben nicht mehr Latein und vor allen Dingen auch nicht mehr Griechisch im Vordergrund steht. Und das ist das Gymnasium, was wir so in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts vorfinden. Und dann kommt hinzu auch wieder die Angst vor Überfüllung, immer wieder. Und in Preußen gibt es also die Sozialdemokratie natürlich auch inzwischen den Sozialistenerlass. Und dann große Angst davor, dass sowas auch überschwappen könnte. auf die Gymnasien und es kommt 1890 zu einer Schulkonferenz, wo dann Kaiser Wilhelm II. Erscheint und vor allen Dingen als erstes sagt, wir wollen keine Griechen und Römer, sondern wir wollen gesunde Deutsche haben, die leistungsbereit sind und so weiter. Mhm. Da wird also ganz stark so ein Nationalgeist in die Geschichte der Gymnasien hineingetragen. Und was sich innerhalb der Schulstruktur abspielt, ist, ich sagte ja schon, dass es unterschiedliche Typen gibt, also Realgymnasien, Oberrealschulen und altsprachliche Gymnasien. Und dass diese drei Typen aber nicht alle die gleichen Berechtigungen haben. Die machen alle Abitur, aber sie werden nicht alle für die Fakultätsstudien zugelassen. Also zum Beispiel Medizin durfte man nicht studieren, wenn man an einer Oberrealschule das Abitur gemacht hatte, obwohl man da sehr viel mehr Naturwissenschaften gelernt hatte, sondern man sollte human gebildet sein und das, dachte man, könne man am besten über das Griechische. Mhm. Und insofern gibt es da also diesen großen Berechtigungsstreit Ende des 19. Jahrhunderts und das wird erst aufgehoben um 1900 direkt. Da zielen alle drei Gymnasialformen gleich viel und alle können für alle Fakultätsstudien, also Medizin, Jura und Theologie, vorbereiten.
1893 kommt man dann auch endlich mal auf die Idee, ein Mädchengymnasium zu gründen.
Ja, das ist gut, dass man auf die Idee gekommen ist. Und das sieht unterschiedlich aus in den einzelnen Ländern. Also in Preußen hat man das noch nicht gemacht, 1893. Mhm. Da gibt es weiter die üblichen Lyzeen oder Oberlyzeen, die natürlich noch ausgerichtet sind an dem weiblichen Geschlechtsrollencharakter. Also Fächer des Frauenschaffens und dann vor allen Dingen Herz und Gemüt und geistige Mütterlichkeit. Und diese Dinge sollen da im Vordergrund stehen. Mhm. Und dagegen hat sich natürlich die Berufswelt verändert und der Allgemeine Deutsche Frauenverein oder auch die Lehrerinnenvereine plädieren sehr dafür, den Frauen eine gleiche Bildung zu geben. Und in Preußen kommt es dann 1908 zu einer Reform des Mädchenschulwesens und zu einem neuen Lehrplan, der zwar als Hauptzweig immer noch dieses alte Oberlyzeum hat, aber aus der 7. oder 8. Klasse zweigen dann einzelne Züge ab, die dann den Gymnasien entsprechen, also den männlichen Gymnasien entsprechen, sodass also 1908 in Preußen erstmals das Abitur abgelegt wird. In manchen anderen Bundesländern ist das etwas eher gewesen, also in Baden zum Beispiel eher gewesen.
Eine Sache würde ich gerne noch wissen von Ihnen, Frau Kraul, da müssen wir jetzt aber einen kleinen Zeitsprung machen. Sie hatten gerade den Nationalgeist des Kaiserreichs angesprochen. Da taucht Kaiser Wilhelm höchstpersönlich auf und sagt, wir wollen hier gute Deutsche haben in den Gymnasien. Ist das die Basis für das, was dann im Nationalsozialismus mit den Schulen gemacht wird, die Gleichschaltung?
Nicht unbedingt. Da sind noch viele andere Entwicklungen davor gelaufen. Aber was im Nationalsozialismus passiert, ist natürlich auch der Ideologie des Nationalsozialismus und auch Hitler selbst mit seinen Dingen, was er eigentlich will, wie die Bildung sein soll und so, geschuldet. Und was man macht, ist, dass die verschiedenen Formen und Ausprägungen der Gymnasien, die es in der Weimarer Zeit gab, es gibt also da 13 verschiedene Typen, dass man die ganz stark vereinheitlicht.
Ja.
Und zwar Jungengymnasium, Oberschule für Jungen und Oberschule für Mädchen. Und diese Oberschule für Jungen gliedert sich dann nochmal in einen sprachlichen und naturwissenschaftlichen Zweig. Es existieren auch weiter altsprachliche Gymnasien, aber das ist nur noch ein Zehntel aller Gymnasien oder aller Oberschulen für Jungen. Und die Oberschulen für Mädchen haben eben ganz stark diese Fächer des Frauenschaffens im Vordergrund stehen.
Erziehungswissenschaftlerin Margret Kraul hat geforscht zu den Gymnasien zwischen 1780 und 1980. Bis in den Nationalsozialismus sind wir gerade gekommen hier in eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Kraul.
Gerne.
Ja, dann kommen wir doch jetzt zum Schluss nochmal hier zum Herren von und zu mit dem Doktortitel. Matthias, das heißt, auch dich wird man irgendwann mal durch so ein Gymnasium geschlurrt haben.
Ja, und ich sage mal mit aller Vorsicht, mit durchaus eingeschränktem Erfolg. Also richtig erfolgreich war es irgendwie nicht, muss ich schon ehrlich dazu sagen. Aber viel schlimmer finde ich, dass im gesamten deutschen Schulsystem in den letzten Jahren rumgedoktert wurde. Die eine Reform jagte die andere, bald war nicht mehr klar, was denn nun eigentlich gelten sollte. Das gilt besonders für die Frage, ob man 12 oder 13 Jahre zur Schule gehen soll oder die unterschiedliche Qualität der Schulbildung in den Bundesländern. Mhm. Und das ist natürlich besonders ärgerlich, weil die deutsche Industrie, die vielen Start-ups und Handwerksbetriebe dringend Nachwuchs brauchen, aber ohne eine gute Ausbildung in Schule und Universität oder in der Lehre wird daraus nichts. Und das ist wirklich schlimm.
Hast du den Milan schon damals eigentlich getroffen, als du zur Schule gegangen bist? Den Direx?
War schon vorbei.
Danke dir, Matthias, für heute. Danke Nürnberg, dass wir heute im Podcast vorbeischauen durften. Und danke Nürnberg, dass wir uns bald auch in echt sehen. Ne? Nochmal der kleine Hinweis auf das ARD Sounds Festival. Tickets könnt ihr da kriegen, wenn ihr uns in Nürnberg sehen wollt, am 7. Mai auf ardsoundsfestival, alles in einem Wort.de. So, und hier im Feed hören wir uns wie immer nächste Woche wieder. Wir freuen uns schon auf euch. Bis dahin, eine schöne Woche. Ich bin Markus Dichmann. Ciao, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.